Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Also ich glaube, dass das Träumen die Voraussetzung ist für eine Zivilisation, die nach oben wachsen möchte, die sich irgendwie weiterentwickeln möchte. Und dass die Abwesenheit der Imaginationskraft ein Grund dafür ist, warum wir uns nur mit diesem kleinen Wahnsinn beschäftigen, weil uns teilweise die großen Ideen und die großen Träume fehlen. Und wenn vom Träumen die Rede ist, dann ist es für mich immer die Gabe, die Welt zu denken, wie sie nicht ist. Also ich glaube, dass alle Physiker und alle Forscher Träumer waren. Dass du anfangen musst zu halluzinieren, jenseits dessen, was du vor dir hast, eine Welt. Und es sind Menschen, denen die Realität nicht reicht.
Radio 1, die Hörbarust, schön, dass Sie eingeschaltet haben oder schön, dass Sie dieses Gespräch, das vor Ihnen und vor uns liegt, als Podcast streamen. Jede Woche sitzt mir seit vielen, vielen Jahren nun schon eine besondere Persönlichkeit gegenüber. Und wer das heute ist, das verrate ich Ihnen jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Unser heutiger Gast strahlt eine spürbare Liebe zur Sprache aus und hegt zudem einen großen Hang zu Inhalten. Was nicht selbstverständlich ist im Zeitalter von Verkürzungen und Alternative Facts, in dem so viele Bücher, Podcasts oder Posts einfach mit irgendeiner Wortsuppe gefüllt werden. Nein, Jagoda Marinitsch, die 1977 im baden-württembergischen Waiblingen geboren wurde, liest, schaut und hört genau hin, wenn es um gesellschaftliche, zwischenmenschliche und politische Themen geht. Heraus kommen Fragen, Ideen und Vorschläge, die sie beispielsweise in Büchern, Kolumnen, Posts oder Keynotes unterbreitet oder im direkten Gespräch in den Raum stellt. Auch aus diesem Grund erhielt ihr Podcast Freiheit Deluxe 2022 eine Nominierung für den Deutschen Hörbuchpreis. Jagoda Marinitschs Arbeit wurde schon früh medial wahrgenommen, gefördert und ausgezeichnet. Über die Person Jagoda ist allerdings nicht so viel bekannt. Mal sehen, welche Geschichten gleich zum Vorschein kommen. Gut, und ihre Musikauswahl sagt ja auch schon einiges über sie aus, richtig?
Dankeschön.
Ja, herzlich willkommen, liebe Jagoda.
Ja, danke für die Einladung, liebe Betty.
Ich habe ja eben schon gesagt, wir haben uns eigentlich... Wir haben zusammen gegessen, bevor wir uns gekannt haben. Ne? Ich habe dich zu einem Essen eingeladen, zu dem ich so ein bisschen Blind Date-mäßig auch Menschen zusammen geholt habe, von denen ich nicht wusste, kennen die sich oder nicht. Wir waren in Kontakt miteinander und dann hast du sehr spontan oder doch ja sehr überraschend zugesagt, was mich sehr gefreut hat. Aber kennengelernt und miteinander geredet haben wir an dem Abend selbst auch kaum. Ne? Das ist eigentlich jetzt unser Kennenlernen erst.
Das ist jetzt unser Betty, jetzt machst du gleich vom Anfang unser erstes längeres Gespräch. Wir sind sonst, glaube ich, nur mit Voicemails, also wir funken
ja,
uns
stimmt.
Nur was ich sonst übrigens mit fast niemandem gerne mache. Ich glaube, ich habe 15 so Voicemails im Leben geschickt.
Ach wirklich?
Mhm. Ja, inzwischen ein paar mehr, also inzwischen, aber wirklich, du bist eine der wenigen Menschen, mit der ich es regelmäßig gemacht habe dann. Regelmäßig, unregelmäßig.
Weil du das Gefühl hast, dass, ich habe immer das Gefühl, ich kriege dann sehr viel mehr unter und mein großer Ehrgeiz ist, zukünftig wirklich nie länger als eine Minute zu sein. Warum hast du eine Scheu gegen diese Voicemails?
Ich würde gar nicht sagen, dass ich eine Scheu habe. Ich schreibe einfach ganz schnell meistens das so rüber, was ich sagen will.
Ah ja, okay. Na gut, alles klar. Also vielen Dank dafür,
dass ich mag am Reden das, was du ja auch praktizierst, dass der andere rein kann, raus kann, dass man hin und her geht. Und dieses Voicemails finde ich so merkwürdig, weißt du, so wie Speaker's Corner. Du nimmst irgendwie das Handy und dann darfst du da rein quatschen und keiner kann Stopp sagen, keiner kann intervenieren. Und meistens finde ich das so unnatürlich, dass ich lieber einen kurzen Satz schreibe.
Was ja vom inhaltlichen Austausch oder vom kommunikativen Austausch jetzt gar nicht so anders ist. Also der andere kann da ja auch nicht in deinen Satz reinschreiben.
Ja, stimmt, macht er bei Büchern aber auch nicht. Wahrscheinlich wie es da gewohnter.
Ich finde das eine schöne Alternative und auch eine schöne Chance für jemanden zu sagen, passt jetzt gerade nicht, aber später zum Beispiel, also sich was anzuhören.
Ne? Nee, ich finde es schön, vor allem wenn Leute schöne Stimmen haben. Ganz ehrlich, ich finde diese Voicemails eigentlich ganz schön. Ich praktiziere es nur selber gar nicht, weil tendenziell, wenn ich jemanden sprechen will, rufe ich an. Und dann sonst schreibe ich schnell kurz irgendwas und sonst versuche ich das Handy wegzulegen.
Anrufen ist, das habe ich mir jetzt verschiedene Male sagen lassen, sehr 80er und 90er.
Ich weiß, ich bin aber total hängen geblieben. Insofern passt das, ja, was das angeht.
Ist das nicht interessant, wie sich unser Verhalten, liebe Kinder und liebe Enkel, ihr müsst da jetzt mal kurz durch, dann müsst ihr auch nicht mehr ins Museum für Kommunikation, wenn ihr euch das einmal anhört. Ist das nicht irre, wie sich unser Telefonverhalten, wie sich das, also dass man telefonieren kann, finde ich nach wie vor, gehört zu den größten Wundern der Menschheit. Ich kann das nicht erklären. Weißt du, was telefonieren ist? Könntest du mir das erklären, wie das funktioniert technisch?
Ja, ich glaube, ich war im Tesla-Museum, aber ob ich es dir jetzt erklären könnte, weiß ich nicht. Aber an sich fand ich telefonieren faszinierend, dann hatte ich auch eine Zeit lang keine Lust. Heute finde ich es sehr schön, weil eben niemand mehr damit rechnet. Also man hat immer diesen Überraschungsvorteil, wenn man Leute anruft und kann sie kurz überrumpeln und kommt schneller durch.
Ist ja Quatsch, du weißt, dass das nicht stimmt. Darauf wollte ich ja gerade hinaus. Das gab es früher, als wir Kinder waren und Jugendliche. Da war es ein Überraschungsfaktor. Das Telefon klingelt, gehst du ran, Bettina? Ja. Und wer ist es? Was hat meine Mutter immer gesagt? Habe ich Röntgenaugen? Weiß ich doch nicht. Kann ich doch vorher nicht wissen. So. Und dann hat man jemanden am Apparat, den man gar nicht sprechen wollte. Oder weiß so, oh nein, das gibt jetzt gleich Ärger. Ich muss den Hörer weitergeben an meine Mutter oder irgendwie sowas. Und heute weiß man, und deswegen wundert es mich, also das sagt viel über dich aus und dein soziales Standing, dass Leute rangehen, wenn du sie anrufst. Viele Leute, wenn ich anrufe. Das ist immer, ich konnte gerade nicht rangehen, weil ich habe das Telefon leise gestellt.
Oder so. Quatschkopf. Wahrscheinlich warten sie auf einen besseren Moment, um mit dir in Ruhe reden zu können und wollen dich zurückrufen.
Und geht es dir umgekehrt nicht so, dass du manchmal denkst, oh nee, weil man sieht jetzt einfach, wer einen anrufen will in den meisten Fällen, wenn die Nummer gespeichert ist. Und dann denkt man so, da weiß ich jetzt schon, die will mit mir über...
Also ich gucke fast nie, wer angerufen hat und ich höre fast nie dann das ab. Insofern vermeide ich das. Also wenn mich jemand nicht gleich erwischt, dann hat er Pech. Also ich habe so, weißt du, so wie Mail-Nachrichten wie, sorry, Ihre Mail kam jetzt nicht gerade rein, wenn ich da sitze. Also bei Anruf bin ich radikal... Wer mich verpasst, da bin ich eigentlich, ich handhabe mein Telefon, das Handy wie mein Telefon früher. Also wer anruft und ich gehe nicht sofort ran, der wird mich auch nie erreichen.
Sanfte Radikalität könnte man sagen, wenn das nicht schon ein Buchtitel wäre, ups, ja, von dir. Genau. Ja, eigentlich, rigoros und doch freundlich. Also im Sinne von, ich gebe dir die Chance, aber wenn nicht, dann nicht. So, friss oder stirb.
Friss, ja.
Ja gut, es ist ja auch eine Möglichkeit, jede und jeder von uns muss einen Weg finden,
mit dir Telefonplage umzugehen.
Mit all dem umzugehen. Apropos Plage und apropos Umgehen. Ich habe ja eben schon, oder wir haben ja eben schon festgestellt, es gibt gar nicht so viel über dich Persönliches. Und es soll jetzt auch nicht so ein Seelenstrip werden, natürlich nicht.
Also, man hat so hier eine Leinwand aus. Ich und hier soll ich lauter Farben verwenden. Kein Seelenstriptease, nur ein Hautstriptease, Betty.
Ich erinnere mich daran bei diesem Essen. Jetzt kommt es hoch. Ich habe da nie mehr dran gedacht. Ich glaube, ich habe irgendeine Frage gestellt. Es hatte vielleicht was mit Ängsten zu tun. Ich weiß es nicht, die so jede und jeder beantworten sollte. Mhm. Und ich habe nur die Entgeisterung in deinem Gesicht gesehen, weil du dachtest, warum soll ich jetzt einer Gruppe wildfremder Menschen das vielleicht Persönlichste in meinem ganzen Leben erzählen? Erinnerst du dich daran?
Dumpf. Ich habe einen guten
Verdrängungsapparat.
Ja, genau. Verdrängung funktioniert bei mir exzellent.
Na gut, alles klar. Dann kannst du uns heute alles sagen und vergessen, dass du es getan hast. Also hier ist nämlich eine Schüssel, die habe ich vorbereitet.
Mit wunder leckeren Sachen.
Mit die andere Schüssel meine ich.
Ach so. Ich habe nur die Schokolade im Blick, sorry. Du hast noch Fetzen hier irgendwie. Ich weiß
Fetzen.
Nicht, was du mit denen
das hast. Sind gefaltete kleine Telefone. Papierteilchen. Da stehen Fragen drauf. Beziehungsweise es sind gar keine Fragen, es sind eigentlich nur so einzelne Worte, zu denen du dann freestylen kannst oder musst. Sagst dann einen Satz oder erzählst eine Geschichte dazu.
Okay, ich werde es versuchen.
Und ich würde sagen, um herauszufinden, in welche Richtung das gehen könnte, ziehst du jetzt schon mal, bevor wir den ersten Zaun
spielen.
Also
ich muss jetzt anfangen.
Naja, okay. Wir müssen diese Schale leer kriegen.
Ich muss diese Schale. Sieht aus wie Müsli.
Ist aber Papier.
Ist aber Papier. Was hast du mir jetzt hier vorbereitet? Ufa, ja.
Was?
Ufa? Ufa. Das war jetzt so meine Comic-Laut-Malerei. Ufa.
Das steht da nicht.
Nein.
Was steht da?
Da steht Pazifismus.
Oh Gott, damit können wir nicht einsteigen.
Ja, also ich finde, du musst schon damit leben, was das Schicksal dir gibt.
Na los dann.
Also hoch eingestiegen, würde ich sagen, ist eines der umkämpftesten Begriffe unserer Zeit und ist eine Haltung, von der ich mir immer gewünscht hätte, dass sie in dieser Welt zu leben wäre. Aber in diesen Zeiten, glaube ich, nicht so einfach. Und zumal Pazifismus ja nicht sein kann, dass man Leute sterben lässt, wenn andere sie töten wollen.
Ja, das ist die Anspielung auf Waffenlieferungen für die Ukraine zum Beispiel.
Jetzt,
ne?
Damals, ja genau, genau. Aber gab ja auch schon andere Beispiele in der Geschichte. Mhm. Also wenn du, Pazifismus, wir tun immer so, als wäre es so einfach und ich finde diesen, ich glaube, jeder von uns liebt Give Peace a Chance und jeder von uns wünschte sich, man könnte einfach Kerzen, wirklich nicht ironisch, sondern mit Kerzen Frieden zünden sozusagen. Aber wir leben in einer Welt der Aggressoren und die Paradoxie, dass du manchmal pazifistisch, um Pazifismus zu sichern, also den Schutz von Kindern, Frauen, jungen Menschen, Männern, dass das manchmal heißt, sie schützen zu müssen, auch mit Gewalt. Es ist eine Paradoxie im eigenen Kopf und ich weiß, dass ich das erste Mal dachte, als Martin Walser natürlich damals im ehemaligen Jugoslawien sagte, ja, er sei Pazifist, er könne sich das leisten, einfach zu sagen, ich will Frieden, ich bin Pazifist. Mhm. Und da habe ich wirklich ganz ironiefrei, ich war damals jung und habe gedacht, also Teenie oder so, und habe gedacht, was, wie schön für dich, dass du in einer Welt lebst, in der du dir das leisten kannst, aber kann nicht jeder.
Da warst du sowieso familiär extrem betroffen, nochmal anders. Kommen wir vielleicht gleich kurz zu, jetzt fangen wir erstmal an mit deiner Musik, die du ausgesucht hast. Und du hast Wert darauf gelegt, dass es eine ganz bestimmte Version ist. Leonard Cohen, Suzanne, live in London?
Live in London, ja.
Okay, gut. Wollen wir das erst hören und dann die Geschichte? Wie ist es dir lieber?
Ja, hören, lieber ja, hören. Erstmal erst hören.
Okay.
Down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know she's half crazy. That's why you wanna be there.
Leonard Cohen war das. Suzanne live in London. Er saß da an der Gitarre, war schon ziemlich alt. Und wie ist deine Geschichte zu dem Song, den wir gerade gehört haben?
Ich selbst, ehrlich gesagt, ich habe lange gebraucht, bis ich Leonard Cohen zulassen konnte. Das war mir gar nicht so klar, weil alle immer gesagt haben, es ist so der tiefere Poet und verglichen mit Bob Dylan nochmal eine andere Tiefe. Und ich war tatsächlich lange so freewheeling Bob Dylan. Das hat mich fasziniert und bei Cohen hatte ich richtig Angst. Und dann kam You Want It Darker und das hat mich schon unglaublich fasziniert, seine Sehnsucht, diesem Tod so entgegenzugehen. Weißt du, er war ja, dieses you can have, also er wartet eigentlich, dass Lord ihn nimmt. Yeah. Und I want it darker. So, und mich faszinieren überhaupt Menschen, die Dinge, vor denen die meisten Angst haben, so sagen, na, los, gib's mir, wirf. Ja, also ich habe keine Furcht davor und ich konfrontiere mich erst recht damit. Und als ich dann dieses you want it darker hatte, war Cohen für mich wie so ein Fährmann. Zwischen hell und dunkel, weißt du, weil er konnte so unglaublich Schönes beschreiben und dann wieder so dunkel werden. Und dann kam Corona und dieses Zuhausebleiben und manchmal suchst du ja Lieder, die das erträglich machten in dieser ersten Phase, wo wir wirklich nicht aus dem Haus sollten, wo die Städte stillstanden. Und ich habe eine unglaubliche Abwesenheit von Leben natürlich für alle gespürt, so jeder lebt ja nicht, es standen ja nicht nur die Städte still, die Krankenhäuser waren am Leben retten, aber die meisten Leben standen halt still. Und dieses Lied und er mit dieser Sehnsucht, weißt du, nach diesem, ich habe das Gefühl, hier singt der alte Cohen, das Lied des jungen Cohen, aber er vermisst sein eigenes Leben, er vermisst sich schon selbst. Und es hat diese Dimension so hinzugefügt zu einem Lied, das ich ohnehin wundervoll finde. Aber dieses, erstens alles an diesem Lied, dass er an dem Moment, wo er sagt, she's a little crazy, that's why you wanna be there. Also diese verrückten Räume zu suchen, an diesen Fluss gehen zu wollen nachts, zu wissen, du kannst diese Fremdheit durchbrechen, obwohl du dich so weigerst in einer kleinen Minute. Und in dieser Corona-Zeit dachte ich, das passiert gerade den meisten Menschen alles nicht mehr, weil du ja keinem Fremden, die mit dieser Unbedarftheit begegnen kannst.
Ja, ja, okay. Irre, was du da siehst und was du da assoziierst. Also schön, dir dabei zuzuhören. Besonders dieser Satz, dass er sich möglicherweise selbst vermisst, das finde ich spannend, darüber nachzudenken, wie sich sowas anfühlt, dass man sich, oder in was für einer Situation man sein muss, um sich selbst zu vermissen. Also klar, ganz offensichtlich, dass man sich selbst verraten hat, dass man eine Haltung einnimmt aus Feigheit oder was auch immer, wo man so spürt, das bin nicht ich, ja. Mhm. Aber ansonsten, was für Situationen könnte es geben, in denen man dieses Gefühl hat?
Ich glaube, bei ihm, also für mich war es damals tatsächlich wegen, ich habe das so präsent, weil ich gestern meine Kolumne über ihn geschrieben habe, weil ich auch nochmal nachgedacht habe über die jungen Leute und Corona und wie sie nicht klarkommen manche, weil du statistisch immer noch junge Menschen hast, die Angststörungen haben. Und ich denke immer, wenn du diese Momente nicht hast in der Jugend, wo du mit Fremden, von denen du am Anfang so denkst, was will denn der? Und dann bist du 10 Minuten später Teil seines Lebens und wie untrennbar. Und was das mit uns macht, diese Art Vertrauen nicht zu kriegen, dass das Leben und die Fremden dir jederzeit was Schönes geben könnten. Also ich vermisste in dem Moment natürlich konkret all die Momente, in denen wir so in unserer Normalität, die wir jetzt ja wieder haben, weißt du, rennen wir, wuseln wir und verstehen gar nicht, wie viele Geschenke uns das Leben ständig macht. Und bei ihm hatte ich natürlich das Alter als Faktor, dass ein Mensch, der so alt ist, dran denkt, mit welcher, das Lied ist ja aus den 60ern und er singt es da 2008, die Erinnerung an dich selbst in dieser Unbedarftheit. Ich
Vielleicht.
Glaube, du kannst dich schon vermissen, Qualitäten von dir, weißt du, die du hattest, nicht mehr hast. Du musst sie nicht einmal mehr wiederhaben wollen, aber zu erinnern, dass es schön war und diesen Schmerz darüber, dass du in diesem Aggregatzustand, in diesem Leben halt nicht mehr sein wirst.
Dass du das alles, also hast du ein Interview mit ihm gelesen, dass das nahelegt oder ist das wirklich deine Interpretation?
Das ist meine, ich habe die gelesen, ob es die Frau gab, ob es diesen Moment gab, das habe ich schon alles gelesen. Aber eigentlich interpretiere ich, also ich bin Hermeneutikerin, ich muss nicht wissen, was der Künstler denkt, das ist ja mein Text. Weißt du, also ich lese ja auch nicht ein Buch.
Nein, so funktioniert Kunst, meiner
genau,
Meinung
genau.
nach.
Also ich finde immer deswegen, dieses, ich finde immer, ich liebe auch biografisches Lesen, aber ich weiß, dass wir da auch rein interpretieren. Aber denn das Buch, das Lied, das gehört ja dann am Ende der Welt. Also auch mir als Hörerin. Und ich darf dann hören, was ich da höre.
Was bei der Musik natürlich noch stärker ist, und bei der Malerei natürlich.
Bei aller
Kunst. Darstellen, ja, beim Schreiben, glaube ich, ist es, es verengt sich der Kanal so ein bisschen, je nachdem, was es sein mag. Aber da kann man, glaube ich, da ist es irgendwie nicht uferlos, würde ich jetzt mal sagen, wie etwas interpretiert wird. Wohingegen ja eine Malerin oder ein Bildhauer das Ding loslässt und überhaupt keine Kontrolle mehr darüber hat und gar nicht weiß, wie etwas, ob jemand es als unterstützend oder als niederschmetternd empfindet oder auch gerade zum Beispiel klassischer Musik, ganz viele Menschen und auch sehr viele junge Menschen, es ging mir nicht anders, so eine irre Hemmschwelle haben, weil man das Gefühl hat, man müsste erst so ein paar Seminare belegen, so innere Seminare, so Know-how, wer schrieb, wann, was, warum und gar nicht den Mut haben möglicherweise, einfach mal mit so einem Stück konfrontiert zu werden, auf die Kopfhörer ganz laut und dann zu gucken, was es mit dir macht, dass es dich in ganz andere Sphären versetzt und nicht der Frage nachzugehen, ja, wer schrieb denn da was, warum, welchen Hintergrund hatte denn das Stück oder so.
Nee, oder bin ich schon früh durch die hohe Schule von Hollywood. Da, weißt du, bei Pretty Woman gibt es doch diesen Moment, wo, wie heißt der?
Richard Gere
mit Julia Roberts in die Oper geht und bei ihr die Ader so dick wird, weil es sie so berührt. Und
ja,
ich hab,
stimmt, ja.
Und ich habe immer gedacht, das war der beste Kurs in Opernlehre, den ich je gehabt habe. Und ich habe in der Schule, tatsächlich war ich Streberin, ich hatte sehr gute Noten in diesen Opernsachen, aber ich konnte das nie übersetzen, das hat mich nie interessiert. Dieser Moment wirklich in Pretty Woman, wie die Adern bei ihr so
anschwellen,
wo du einfach merkst, da passiert alles, was, ja. alles passiert ja. war. Und das war für mich immer Kunst, ist das, was es in anderen auslöst, ja. ist der Prozess. Und ich weiß auch wieder hohe, also ich bin, also Fernsehen und Kino, aber es gab auch Claire Danes, diese Serie, mit Jared Leto und Claire Danes, weißt du, wo sie...
nee, doch nicht.
Ja, es war so, da gab es auch, sie war in ihrer Klasse und sie war so ein bisschen poetischer und die Klasse musste als Hausaufgabe einen Text schreiben und sie hat eben ein Gedicht geschrieben und nicht einen Text. Und dann war nach diesem Text die Klasse komplett ruhig und der Lehrer sagte nichts, aber ein Kind machte, das macht doch gar keinen Sinn. Und dann hat irgendwie der Lehrer vorne gesagt, ja, aber es macht fühlen. Und das war so meine hohe Bildung, was Umgang mit Kunst angeht. Das sind diese Hollywood-Momente. Natürlich habe ich meine Bildungsbürde, aber ich finde, dass wir da viel zu verkopft manchmal rangehen.
Schade.
Gerade hier.
Und gerade absolut. Und dass dadurch viele diesen Schritt gar nicht erst unternehmen, ja. weil sie das Gefühl haben, ihnen fehlt zu viel.
Du musst gar nichts
Man
wissen.
Muss andersrum losgehen. Wirklich andersrum ja. losgehen.
Und die
man
Künstler
sich dann
sind ja
noch
auch immer total sauer, dass es dann diese Barrieren, weißt du, diese ganzen Bildungsgedöns, sage ich jetzt mal, so draufgestülpt wird, weil es sich ja eigentlich zwischen das Werk und das Publikum stellt.
Ja, absolut. Ja. Es kann manchen Menschen helfen. Wir können ja leider die Wahrnehmung unserer Sinne, wir können das nicht wie so Fahrtenschreiber übereinander legen und gucken, ob das bei uns gleichermaßen ausschlägt. Und das tut es nicht. Und auch das ist das Tolle an der Kunst, jedweder Art, ja, ob es jetzt 12-Ton ist oder irgendein Limerick. Also letztendlich ist es total egal. Wir wissen, wir können versuchen, mit Sprache zu vergleichen. Da habe ich Gänsehaut gekriegt oder da konnte ich nicht schlafen oder das habe ich 12-mal hintereinander gehört oder da konnte ich förmlich riechen, was der gesungen hat oder wie auch immer. Aber so richtig fühlt man es ja nur mit sich selbst.
Ja, natürlich gibt es auch eine Wissenschaft, die auch faszinierend ist. Also ich habe auch Germanistik studiert, aber ich würde, wenn ich die Wahl hätte, man würde mich zwingen, will ich als Germanistin meine Texte lesen oder als Leserin, würde ich immer die Leserin wählen.
Wenn du das noch kannst. Es gibt ja auch bestimmte Dinge, die man weiß.
Schon.
Und dann kann man nicht mehr zurück in die Unschuld.
Nee, das kann
das
ich
halt,
ich kann mich gut trennen von ihr.
Ja, gut.
Also ich kann das, aber was ich da sage, ja, also ich finde immer schrecklich, wenn manche denken, die Kunst sei also das Mittel für ihre Angeberei, weißt du, ihr Statussymbol, ihr Privileg, das sie da zur Schau stellen. Und wenn du ich habe damals von Werner Herzog diesen Film über die Höhlenmalerei gesehen, wo er die ersten Kunstwerke der Menschen einen Film drüber gedreht hat. Ich hatte auch eine Freundin, eine Komponistin, die daraus dann gerade ein Stück gemacht hat. Und dann zu denken, als wir noch kaum was hatten, sind manche von unseren Vorfahren in die Höhlen, um Geschichten zu erzählen, an die Wand zu malen, damit sie, warum auch immer, was auch immer dieser Drang in uns ist. Und das ist für mich einfach so viel größer als vieles, was wir jetzt später in unseren bourgeoisen Kulturkontexten daraus gemacht haben.
Und wenn man diese Lagen noch drauflegen will, also wenn man dann irgendwann angefixt ist und mehr darüber wissen will, mach, lauf los,
ja.
lies
ja.
darüber.
Nee,
und das, und dann wird wieder was ganz Faszinierendes entstehen. Ne?
Ja.
Also, aber
die Besten sind eh die beides kombinieren.
Toll.
Die Besten sind die, die fühlen und das dann auch noch irgendwie verstehen wollen.
Du schaffst es hervorragend, hier andere Themen heranzuziehen, um bloß nichts Privates beantworten zu müssen. Jetzt sagst du,
komm,
das war total privat.
Das war total privat.
Das ist total persönlich. Gut,
das war total privat.
Dann zieh doch einfach noch mal einen Zettel, bevor wir den nächsten Song spielen.
Muss ich dein Müsli mischen?
Wie du willst.
Ich mische dein Müsli. Also ich habe hier einen kleinen Zettelkasten mit lauter Müsli. Ah, mein Verhältnis zu Katzen. Das ist jetzt, nachdem ich deinen Hund für tot erklärt habe.
Dazu muss ich was erklären. Wir sitzen hier ganz entspannt, der Hund liegt und schläft und Jago da guckt mich mit weit aufgerissenen Augen an und sagt, ist er tot?
Ja.
Aber nein, der Hund schläft.
Ja, ich habe gedacht, Hunde sind immer lebendig. Also lebendig
im Sinne von
Mobilität, also sie bewegen sich immer. Mhm. Ich habe jetzt wirklich nicht gedacht, dass der jetzt so viel
schläft. Okay, also dein Verhältnis zu Katzen.
Witzigerweise habe ich lange gedacht, ich kann nichts mit Katzen anfangen, aber alle haben immer gesagt, sie denken, Katzen würden zu mir passen. Und Katzen jagen mich immer, also egal wo ich bin, Katzen kommen immer zu mir. ich habe keine Katze oder so, weil mir mal eine erzählt hat, wenn sie auf Reisen geht, pinkelt ihre Katze in ihren Koffer. Und weil ich so viel reise, habe ich gedacht, es geht dann auch nicht, dass mir dauernd jemand in den Koffer pinkelt. Katzen finde ich, also habe wirklich, also ich habe in der Nachbarschaft früher auch auf Katzen aufgepasst, fremder Leute. So, ich fand sie schon faszinierend.
Die Katzen fremder Leute, das neue Buch von
Die Katzen fremder Leute, ja. Sehr schöne mit großen schwarzen, also mit langen schwarzen schönen Haaren. Ja, Katzen sind halt auch Beobachterinnen und sie sind so Streunerinnen und sie sind, Katzen sind schon, also manche sagen ja Königinnen, ne, sogar. Sie sind Königinnen. Also ja, am liebsten mag ich ja Jaguar, ist für mich auch eine Katze noch. Also so eine Spur noch ein bisschen.
Jaguar Marinitsch.
Habe ich als Kind auch gedacht, der Jaguar sei mit mir verwandt. Wegen der ersten drei Buchstaben hier.
Counting Crows hast du mitgebracht. Mr. Jones. Warum?
Ja, weil du ein Lied aus der Jugend haben wolltest. Ja, ja. Mr. Jones and Me. Apropos, ja, weil das ist wie ein Karussell. Also du bist Mr. Jones and Me, ne, tell each other fairy tales. Das war für mich so ein Lied, das die Verliebung von Freundschaften für mich in Musik gepackt hat. Also all diese Freunde, die man dann hat als junger Mensch und die, wo man so unermüdlich darin ist, den anderen zu unterhalten, glücklich zu machen, mit ihm traurig zu sein. Und dieses Tell each other fairy tales, we stare at the beautiful women, weil es bei mir halt, man guckt auf den Schulhof, aber dieses, man macht halt alles im Wir. Also diese Zeit, wo man dann die Familie so zurücktritt und die Freunde so wichtig werden. Und dieses Mr. Jones, ja, yeah, I felt so symbolic yesterday. Es waren halt lauter so Sätze, die ich als Teenie so dachte, der sagt alles, was ich fühle. Dafür hört man ja auch Musik. Und wir haben, ich komme ja aus so einer Autostadt, also ich komme aus dem Stuttgarter Raum. Und Autos, wir sind halt stundenlang gecruised, nachts. Also eigentlich so wie die ganzen amerikanischen Kinder mitten im Nirgendwo, wenn es kein Programm gab. Und haben dann Lieder gehört. Und das war eins der Lieder, das dann immer lautstark aus den Autos kam oder wenn wir dann in die alten, was denn, diese Industriegebiete, wo dann die Autos da standen, da konntest du in die Hochhäuser klettern, ganz, ganz hoch. Und wir haben dann da quasi das Auto unten gelassen und dann oft Mr. Jones angemacht und sind dann da hoch und haben geguckt. Und Mr. Jones ist so ein bisschen das Freundschaftslied und die ganzen Teenager-Jahre sind für mich die großen Tell Each Other Fairy Tales-Jahre.
Die Podcast-Moderatorin, Schriftstellerin, Keynote-Speakerin Jagoda Marinitsch ist heute hier zu Gast. Sag mal, wo kommst du her? Dieses Marinitsch, das ist doch kein deutscher Name.
Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ich weiß nicht, was ich der. Ist das jetzt auch schon echt?
Das ist schon echt. Das ist schon echt, weil jetzt natürlich ganz viele Leute zusammenzucken und wahrscheinlich auch schon ausgemacht haben, weil sie dieses Fremdschämen-Gefühl haben. Und du aber zum Beispiel im Gespräch mit Michel Abdullahi gesagt hast, nee, ich finde das ganz gut, weil es auch eine Art von Vielfalt dokumentiert, wenn man so will. Ich kann ja sagen, woher ich komme, das ist ja überhaupt gar kein Ding, es ist ja auch bereichernd. So empfinde ich es im Übrigen auch, aber ich nehme natürlich Rücksicht auf Menschen, die sagen, aus Limburg, so. Und mein Vater kommt aus Kenia, okay. Ist ja okay, ist ja auch eine Antwort.
Ja, die Debatte war ja vor Jahren groß. Also heute kommt einem das vor wie völlig weit, weit, weit entfernt, weil wir heute in dieser völligen Erregung sind von Grenzen zu, alles abschotten, alles Kriminelle. Aber es gab tatsächlich, vor ein paar Jahren hat man noch darüber diskutiert, ob man Leute fragen darf, wo sie herkommen. Und es gab, also ich schreibe ja selber Bücher auch über was, wie nennt man es, Diversität. Und Artikel und habe auch ein Haus gegründet, in dem interkulturelle Vielfalt leben sollte. Und dann gab es kurz halt eine Fraktion innerhalb dieses ganzen Diskurses, die sagte, frag nicht, woher du kommst. Und Mich hat es damals irre genervt, weil ich dachte so, ich halte es für gefährlich. Also natürlich gibt es Momente, in denen es übergriffig ist. Natürlich gibt es Momente, in denen ich andere versuche auszuschließen. Aber wenn ich das so zu so einer Regel mache, frag nie, woher jemand kommt, löschen wir ja auch komplett die Möglichkeit, dass jemand erzählt. Und wir löschen die Normalisierung von Einwanderung. Du löschst ja zu erzählen, Deutschland ist divers.
Absolut.
Und ich war immer so, fragt, woher, also vielleicht müssen, zunächst mal habe ich gesagt, lasst uns einfach offener werden. Es wird Menschen geben, die wollen diese Frage. Es gibt Menschen, die wollen sie nicht. Mhm. Aber wir können jetzt nicht so ein Manual machen. Es darf jetzt niemand mehr fragen und ab jetzt ist die Frage rassistisch. Weißt du, ich hatte halt das Gefühl, wir wollen eine Gesellschaft, in der gibt's so die 10 neuen Gebote. Das darfst du und das darfst du nicht. Und ich habe damals gesagt, so funktioniert Gesellschaft aber nicht. Wir müssen lebendig bleiben. Ich kannte viele Menschen, die geflüchtet waren auch und die wollten erzählen, woher sie kommen. Sie wollten erzählen, was sie erlebt hatten. Sie empfanden das Nichtfragen als Ignoranz, als dass wir uns schützen wollten vor ihrem Leid oder vor der Neugier, woher sie kommen. Ich selber bin Schriftstellerin, war in den USA, habe dort an Unis erzählt und meine Bücher spielen natürlich auch in Kroatien, auch im ehemaligen Jugoslawien. Und ich dachte, wenn ich das jetzt alles wegmache, und damals hieß es, man soll einfach heißen, ich komme aus Castrop-Rauxel und Punkt. Und ich sagte, ach okay. Und all die Menschen, die gekommen sind, diese Jahrzehnte Einwanderung, wäre ja ausgelöscht, wenn jetzt alle eingewanderten Kinder, die ab jetzt Deutsche sind, so wie ich, die sich hier zu Hause fühlen, die hier dieses Land prägen werden, wenn die aber sagen, ich war hier und es gab keinen vor mir, dann erzählen wir ja unsere Generation und unsere Geschichten gar nicht. Und ich dachte, ihr spinnt doch ein bisschen, macht ihr gerade vorauseilenden Gehorsam.
Absolut.
Und ihr assimiliert ja. euch ja selbst. Das passt ja ganz vielen. Ihr behauptet ja dann die Homogenität, die eigentlich jene wollen, die Angst vor einer vielfältigen Gesellschaft wollen. Und da bin ich dann in den Diskurs und habe gesagt, bitte, bitte, lasst uns offen bleiben. Bei manchen werden wir es nicht fragen, bei anderen werden wir es fragen, aber stellt keine eine Regel für alles auf. Und vor allem will ich, dass wir ein Land werden, das Geschichten aushält, dass Geschichten Deutsch findet, die auch von Einwanderung erzählen. Und wenn wir selbst sie gar nicht erzählen, wer soll sie denn bitte erzählen? Und hat aber damals in der Stimmung, war das schon fast nicht akzeptabel. Wir hatten damals so einen Diskurs, der war so eng, dass wenn man nicht akzeptierte,
Ich finde diesen Diskurs unverändert eng. Er ist nur zu den anderen engen
Diskursen
hinzugekommen, finde ich. Ich habe das Gefühl, dass sie alle parallel wie so Rennpferde, die in so einem kleinen Gitter stehen und man nur wartet, dass irgendein Gatter hochgezogen wird und alles in alle Richtungen rennt. So kommen mir diese Diskurse vor. Denn das, was du jetzt eben gerade beschrieben hast, dieses mit jetzt Grenzen zu und nichts Fremdes, das ist genau so eine aufgeregte, überhitzte, hysterische Diskussion und hat auch so unglaublich viel mit Empörungen und Befindlichkeiten zu tun,
total.
Die ich nicht klein machen will. Also es geht mir gar nicht dabei um Regeln, es geht mir eher darum, wie so eine Art kleinster gemeinsamer Nenner in puncto Respekt, sagen wir es mal so, wirklich ganz, ganz allgemein gehalten, sodass man immer noch Fehler machen kann, weil wir werden immer noch Fehler machen. Es wird Menschen geben, die bestimmte Fragen, die ich stelle, als respektlos empfinden und es genauso respektlos finden, wenn ich bestimmte Fragen nicht stelle. Ja, also you never know. Was ich toll finde, ist, dass wir alle sensibilisiert wurden oder werden nach wie vor durch diese Zeit seit ein paar Jahren, ganz klar. Ich habe nur manchmal das Gefühl, wir verspielen es uns gerade durch so ein Überempörtsein und sollten lieber den Mut haben, auch mal einen Fehler zu machen und freundlich, umgekehrt auch respektvoll darauf hingewiesen zu werden.
Ja, ich bin, glaube ich, weißt du, wenn wir so reden, ich merke, dass ich will, dass wir so in die nächste Stufe kommen. Ich glaube, wir haben es schon verspielt. Wir haben dieses, ich sage mal, es gab ein kurzes Fenster, 2012 bis vielleicht vor 2-3 Jahren, gab es so ein kurzes Fenster, in der wir viele sehr laut geträumt haben und dafür war auch Raum, dass wir eine bessere, eine gerechtere Gesellschaft sein wollen. Aber in dieser Zeit haben wir uns ein bisschen gegenseitig angeschrien, haben dann gedacht, wenn es um Feminismus geht, geht es vor allem ums Gendern. Unterdessen haben wir aber noch nicht mal sichergestellt, dass Frauen bei Abtreibung nicht kriminalisiert werden. Weißt du, wir haben dieses kurze Fenster, wo die Mehrheiten klar waren, wo die Rechtsextremen nicht so stark waren, eigentlich verspielt mit Binnenkämpfereien und Wortkämpfereien. Mhm. Und das ist für mich gerade, wenn du so redest, auch eine Gefahr, dass wir uns jetzt noch zu lange damit aufhalten, darüber zu weinen. Also weil wir haben echt was verspielt und jetzt sind auf der ganzen Welt, in ganz Europa, die Rechtsextremen da und sagen, guck mal, was die für ein Chaos machen. Wenn man denen Raum gibt, dann gibt's doch nur hier gegenseitiges Gekeife, es geht nichts voran. Und sie spielen das ja jetzt als Backlash total aus. Und das ist, also wenn ich das jetzt hier, das ist wirklich auch ein Motiv, warum ich jetzt sanfte Radikalität geschrieben habe, weil ich selber dachte, wie kannst du zurückgucken auf diese 10 Jahre, in der ich parallel auch versucht habe, praktisch ein Haus in Heidelberg aufzubauen, also wirklich Strukturen zu schaffen,
eine interkulturelle Begegnungsstätte
in Heidelberg, wo mein Ziel war, da nicht einen Verein draus zu machen, sondern dass es eine kommunale Struktur wird. Also wirklich eine Kommune zieht sich das Thema an und sagt, so wie ich ein Museum habe, so wie ich ein Theater habe, so brauche ich auch ein Haus, in dem die Diversität und die Einwanderungsgesellschaft als Kommune letztlich Thema ist, in der ich die Vielfalt zeigen darf. Und zwar so, dass es eine Repräsentanz der Idee wird, dass wir gut zusammenleben können. Denn auch das musst du gestalten, wenn Leute schon in Städte kommen und unterschiedlich sind und unterschiedliche Geschichten haben. Und das Problem löse ich ja nicht, indem ich sage, wir sind jetzt alle von hier. Mhm. Wir sind jetzt alle hier, aber wir sind nicht alle von hier. Und wie gehen wir damit um? Mhm. Und mein Wunsch im Moment ist, wenn ich das so sagen darf, ist, dass wir es wirklich schaffen, das, was wir verschenkt haben, nochmal alle Kräfte zu bündeln.
Wie kriegen wir das hin? Also wie machen wir diesen Jump? Also wir stehen vor diesem, ich will es jetzt nicht so, Scherbenhaufen ist so eine abgedroschene Metapher. Es ist auch nicht alles kaputt. Ich glaube nicht, dass alles kaputt ist. Ich glaube, dass man vieles auch umlenken kann, ne? In eine andere Richtung.
Ganz wichtiges Bild, weil ich habe tatsächlich auch so gedacht wie du. Man tendiert ja dazu zu sagen, jetzt ist es kaputt, jetzt geht's nicht mehr. Und ich habe dann im Sommer Jane Goodall gelesen, ein Interviewband mit Hope. Und da habe ich das auch ganz oft, wenn ich dann in Kroatien sehe, wie diese ganzen Immobilienhaie diese Küste aufkaufen, das schöne Land wegbauen, alles zu hoch teuer Tourismus wird und plötzlich diese Natur beraubt wird einfach. Und Jane Goodall wurde dann auch gefragt, aber wie behalten Sie denn die Hoffnung, wenn Sie sehen, jetzt kommen hier die Konzerne und holzen Ihren Wald ab und weg? Und dann sagte sie, naja, ich halte mich kurz damit auf, dass Sie da sind und dann gucke ich, oh, links davon steht auch noch Wald. Und der braucht mich jetzt. Und so fühle ich mich im Moment mit diesem ganzen Diskurs, dass ich sage, wow, hier ist einiges ziemlich schief gegangen, wir hätten viel erreichen können. Und da sage ich jetzt schon auch sowas wie mit altmodischen Zielen wie dem Marsch durch die Institutionen. Also nicht so sehr dran denken, wie twittere ich so und wie mache ich tolle Takes, sondern wie gehe ich in die Strukturen und baue demokratische, gerechtere Strukturen auf. Und ich jetzt denke ich, okay, unsere Aufgabe jetzt muss sein, was ist nicht kaputt und wie bauen wir das, wie bringen wir das wieder dorthin, dass es lebt und dass man nicht nur in einer Selbstverteidigungspose hängen bleibt, sondern dass wir wieder mit einer Kraft zu dem finden, was das Schöne ist an Demokratie, nämlich, dass wir Vielfalt miteinander gestalten können. Nicht, dass wir irgendwie alle gleich sind, dass irgendwie ein Gericht herrscht, das jeden bitte zum Schweigen bringt, wenn er mal was Falsches sagt, oder dass du keine Fehler machen solltest. Weißt du, allein das, wir sollen bitte alle Fehler machen. Mhm. Die besten Beziehungen habe ich zu Menschen, mit denen ich Fehler gemacht habe, weil da irgendwas entstand, womit ich diesen Menschen angefasst habe und er mich. Und weil wir das meistens normal aus dem Weg räumen können und dann entsteht ja so eine Kraft. Also mein Wunsch ist, dass wir nicht vergessen, dass wir immer, immer bauen, in jedem Moment. Und auch wenn wir jetzt ganz lange darüber reden, wie blöde wir waren, verschenken wir auch schon wieder die Zeit, in der wir gemeinsam denken können, hey, es gibt uns, wir reden hier, es gibt tolle Menschen, die uns jetzt zuhören, die was ganz anderes machen könnten, was kaputt machen könnten, aber die sagen, nee, ich höre mir zu, was andere über Musik und Gesellschaft denken. Das ist das Potenzial, das es in diesem Land gibt und es ist unsere Aufgabe, das irgendwie wieder das leben zu lassen, statt dass jeder nur denkt, wo kann ich klicken, hassen, schimpfen, haten, den Untergang herbeibeschwören. Wir bauen halt diesen Untergang, wenn wir nur über diesen reden. Ich glaube, wir müssten einfach auch über die Träume reden. Ich finde es auch wichtig, dass wir wieder eine träumende Gesellschaft werden.
Dazu will ich gleich mehr wissen. Aber erstmal spielen wir jetzt Musik. Träumen, da war doch irgendein Stichwort, das du mir gegeben hast. Ich überlege, ob das jetzt schon, war das schon Queen? Bohemian Rhapsody, die kommt jetzt jedenfalls, die Bohemian Rhapsody von Queen und danach hören wir uns an, warum es das auf Jagudas Musiklebensliste geschafft hat.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up. up to the skies and see.
Hörbar@radio1.de. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, dann bitte an diese Adresse. Zu Gast ist heute in der Hörbarust Jagoda Marinic. Sie kennen sie als Kolumnistin, als Podcast-Moderatorin von beispielsweise, ach so, ja genau, hin und wieder Apokalypse und Filterkaffee, aber auch Freiheit Deluxe im zweiwöchentlichen Rhythmus und als Buchautorin. Du hast ein neues Buch geschrieben, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Du hast es auch kurz schon mal erwähnt, die sanfte Radikalität. Aber jetzt erstmal die Geschichte zur Bohemian Rhapsody von Queen, die wir gerade gehört haben.
Ich glaube, du bist auch du ein bisschen schuld, weil du gesagt hast, ich soll auch Lieder mitbringen, die mir früher wichtig waren. Ich bin jetzt kein Queen-Fan oder so, aber dieses Lied, ich habe nie so gerne gestaubsaugt wie mit Freddie Mercury. Also vielleicht, weil er es tat, aber auch, weil dieses Drama, dieses Pathos, diese Überhöhung, weißt du, dieser Mut, in seiner Verzweiflung so dazustehen, er sagt ja an einer Stelle, Mama, I didn't mean to make you cry sometimes I wish I'd never been born at all. Also, dass wir halt alle irgendwo diesen Keim des Scheiterns in uns tragen. Dass er immer so, für mich stand er so da mit seiner Fähigkeit zur Oper, ne, Pop-Oper und die große Geste, der große Traum, das ist ja auch in diesem Lied wieder. Man kann eigentlich sich den Himmel betrachten, wenn du so denkst, früher im antiken Griechenland, wenn du die Filme guckst, wie Leute gedacht haben, dass sie sich wirklich den Himmel auf den Boden übersetzt haben, um Mathematik zu verstehen. Ich denke mal, wie brillant müssen die Menschen gewesen sein, als wir noch nicht so blöd waren, dass wir nur ins Handy mussten, um irgendeinen Quatsch zu lesen und News zu tickern. Da haben wir wirklich versucht, diese Welt zu verstehen. Und heute muss man sich erstmal von all dem freimachen, womit man so berieselt wird, um wieder die Kraft innerlich zu finden, um sich zu fragen, was muss ich an dieser Welt eigentlich verstehen? Und diese große Geste, diese Kraft, ja, ich kann nicht sagen, dass ich das damals schon bei Queen gefühlt hätte, aber er ist für mich als Persönlichkeit jemand gewesen, der es in der Musik halt geschafft hat, der gesagt hat, ich will so singen, wie ich will rausgehen und ich sein, ich will mich nicht verstellen müssen, ich will in meiner Verletzlichkeit draußen sein. Und dann gibt's auch diese tolle Verfilmung von ihm, wo man auch diese Tragik, dieses Aufstieg sieht, also jemand, der so nach oben kommt und auf dem Weg alle verliert, die letztlich eine ehrliche Beziehung zu ihm haben. Also er faszinierte mich schon als Persönlichkeit auch, aber vor allem als Künstler, sein Werk, dieses Lied, dieser Mut, diese Größe, diese Grandezza, einfach die Genres umzuwerfen und zu sagen, wenn ich Pop mache, dann klingt es so, wie ich es höre und ich gehe hier raus und ich habe eine Stimme, wie ich sie habe und ich singe, wie ich singe und am Ende bin ich irgendwie nackt. Also ich bin eine Persona, aber in dieser Persona bin ich auch irgendwie nackt. Also mich hat die Person Freddie Mercury als junger Mensch, auch mit so irren Sätzen wie Sometimes I wish I'd never been born at all, also was für eine Verzweiflung gerade als junger Mensch man in sich fühlt, wenn man denkt, ist mein Dasein eigentlich für irgendwas gut auf dieser Suche? Und wenn man sich diese großen Fragen stellt, dass man dann irgendwann auch große Antworten möchte und dass wir vielleicht manchmal alle so den Mut haben sollten, zu wissen, dass wir so fragil und nichtig sein können. Also heute sagen immer alle so Narzissmus und Selbstdarstellung, aber manchmal denke ich, diese großen Ideen, diese großen Wünsche, etwas Großes zu machen, entsteht ja auch aus diesem Gedanken, wenn ich schon ein Leben bekommen habe, dann möchte ich auch irgendwas Wundervolles vielleicht in dieser Zeit machen.
Die nächste Musik kommt von Devi Svit, kroatische Künstlerin, Band.
Nein, der Künstler heißt Djiboni und das Lied heißt Devi Svit.
Was heißt das denn?
Wilde Blume.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Publizistin und Moderatorin und Autorin Jagoda Marinic ist heute hier zu Gast. 1977 in Waiblingen geboren. Ich versuche es jetzt hier ganz straight und strikt mal chronologisch. Waiblingen ist in etwa die linke Wade, wenn man auf eine Deutschlandkarte guckt, ungefähr die linke Wade Deutschlands in der Nähe von Stuttgart, du hast es schon erwähnt. Deine beiden Eltern, sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Ist das ein Wort, das sehr unangenehm ist oder das gar nicht belegt ist? Oder wie würdest du es bewerten?
Ich würde sagen, das Interessante ist, dass es hier immer kritisch betrachtet wird, aber wenn man jetzt im ehemaligen Jugoslawien unterwegs sind, dann sprechen sehr viele Deutsch, sagen viele selbst so, ich war Gastarbeiter. Also die haben sich diesen Begriff angeeignet. Und ich finde ihn ehrlich gesagt realistischer, als was ich jetzt so höre von Personen mit Migrationsgeschichte oder so. Ich finde immer, wenn die Menschen selbst gesehen haben, dass sie historisch diesen Begriff angenommen hatten, und der hatte eine Gewalt in sich, weil man sie ein Stück weit erstmal nicht als Menschen sehen wollte, sondern einfach als arbeitende Gäste. Und Max Frisch hat es ja auch schon dann gesagt, ne? Es waren Gastarbeiter, doch es kamen Menschen, aber es kamen vor allem Menschen, denen man kaum Bürgerrechte zugestanden hat. Das mag ich in dem Kontext auch immer noch zu sagen. Ja, also ich finde eigentlich, ich habe daraus auch einen Witz gemacht, Mismo Gastarbeiteri. Irgendwie finde ich, das ist so ein Begriff wie, wenn sich Hip-Hopper halt manche Worte zu eigen machen, die andere erfunden haben, aber man macht dann schon selbst so seinen eigenen Sound dazu. Und daher würde ich sagen, es ist Teil dieser Biografien, und wenn die Menschen selbst das jetzt sagen, wer bin ich, dass ich sage, man müsste euch jetzt anders nennen.
Wer sind deine Eltern? Was auch immer du uns über sie sagen kannst, kurz beschreiben oder auch nicht. Wenn du das nicht möchtest, ist es auch okay.
Nee, würde ich jetzt, also okay. sind Menschen, die, ich würde sagen, doch, ich kann sagen, meine Eltern sind Pioniere, so, also sehe ich sie. Menschen, die nach Deutschland gekommen sind in einer Zeit, in der von Deutschland weltweit jetzt nicht unbedingt das beste Bild herrschte. Daher muss ich sagen, dass alle Gastarbeiter, die Deutschland damals anwerben konnte, da ziehe ich echt den Hut. Also da gibt's Bücher, wo man sieht, wie die Menschen herkamen und dass es ihnen so schlecht ging, dass sie den Mut haben, sich hier eine bessere Zukunft zu denken. Ich sage immer, das müssen schon Visionäre gewesen sein.
Wenn ich jetzt so ein Foto von der, sagen wir mal, 7-jährigen Jaguda in den Händen hielte, was wäre das für ein Mädchen? Was sähe ich für ein Mädchen?
Kommt drauf an, wo dieses Foto war.
Es ist nicht im Sommerurlaub in Kroatien.
Nicht im Sommerurlaub.
Also bist du ein, was oder vielleicht ist ein Foto ist natürlich auch ein viel zu statisches Medium. Also wenn du dich so erinnerst, ich weiß nicht, ob es so Filme auch gab, ob du gefilmt wurdest, ob du mal bewegt Material von dir als Kind gesehen hast. Was warst du für ein Mädchen? Stürmisch, schüchtern?
Kommt immer auf die Kontexte an. Ich weiß es nicht.
Interessant. Du hast so übers Träumen vorhin gesprochen, dass das die Zeit war, in der du mit deinen Freundinnen und Freunden, wo man sich gegenseitig Fairy Tales erzählt hat und sich irgendwo hingeträumt hat. Dieses Träumen, das habe ich nie verstanden. Erklär mir das mal.
Du hast nie verstanden, dass man, du hast selber nie geträumt, oder?
Was steht hinter diesem Träumen? Also natürlich, es begegnet mir in Songs, in Gedichten, in Büchern, aber ich habe bis auf die richtigen Träume, in denen man die Augen schließt und die Kontrolle abgibt und der Schlaf übernimmt und dann Träume kommen, sehe ich den Traum natürlich als Metapher. Ich träume davon, eines Tages mal ein Haus am See zu haben oder so, aber ansonsten verstehe ich immer nicht, was dieses Träumen bedeutet.
Träumen ist wahrscheinlich, es gibt, glaube ich, bei Ziege Jung dieses schöne Wort traumbegabt. Also du kannst auch erstmal tolle Träume haben nachts. Es gibt ja Menschen, die leben ja nachts richtige vierte, fünfte, sechste Leben.
Boah, das tue ich auch manchmal. Das ist ganz
schön
anstrengend.
Dann bist du schon mal traumbegabt.
Ja, schön. Aber das ist nicht das, was du meinst, wenn du vom Träumen sprichst. Wenn du dich als träumerisches Mädchen siehst oder wenn Menschen sich als verträumt.
Also ich meine mit Träumen einfach die, also ein bisschen wie eben Alice im Wunderland, weißt du, die fällt halt durch dieses Loch, kommt dann wo raus und da gibt es andere Wesen, andere, die machen andere Dinge, die, also du hast eine Realität und diese Realität ist so zwingend, so dinglich, so muss es sein. Und wenn vom Träumen die Rede ist, dann ist es für mich immer die Gabe, die Welt zu denken, wie sie nicht ist. Also ich glaube, dass alle Physiker und alle Forscher Träumer waren, dass du anfangen musst zu halluzinieren, jenseits dessen, was du vor dir hast, eine Welt. Und die Naturwissenschaftler fangen an zu fantasieren über die Beschaffenheit dieses Blattes. Und dann wollen sie ihre Fantasie eben mit den Mitteln der Wissenschaft überprüfen. Geschichtenerzähler fangen an. Es ist auf jeden Fall, sind es Menschen, denen die Realität nicht reicht. Also ich habe immer so später mich gefragt, was ich eigentlich für ein Mensch war, dass ich freiwillig so viel nicht mit anderen war. Ne? Also du musst ja, wenn du schreibst, ich weiß, in Schweiz ist einmal ein Autor zu mir gesagt, der mich abholte vom Bahnhof für eine Lesung. Ja, er sei selber Autor und das ist ja so, dass man da so viel Zeit alleine verbringt und deswegen fände er es sonst ganz schrecklich, alleine zu sein. Da fiel mir zum ersten Mal auf, dass ich beim Schreiben alleine bin, weil ich mich durch das Schreiben so verbunden fühle eigentlich mit der Welt, dass ich das Gegenteil empfunden habe. Also ich habe die Abwesenheit von realem Leben gar nicht realisiert, weil die Plastizität der Fantasie eigentlich so groß war, dass ich dachte, huch, das ist eigentlich noch viel lebendiger.
Das verstehe ich.
Weißt
das,
du, also kannst du ja träumen.
Das verstehe ich und ich verstehe auch und ich glaube auch, dass ich ganz, also dass ich viel Fantasie habe. Ne? Das klingt jetzt so, dass das spüre ich ja, das weiß ich ja. Und trotzdem finde ich die Begriffe, also das, was du jetzt gerade skizziert hast, dass so Wissenschaftler auch oft so wie oder Wissenschaftlerinnen so Visionäre oder Visionärinnen sind, dass sie über das, was sie sehen und was sie kennen, hinausdenken und dass dadurch Neues entsteht und Größeres entsteht. Aber so dieses klassische Träumen ist das, bedeutet das, man nimmt sich selbst aus der Realität raus, weil man
Nee, du fügst dich der Realität hinzu, aber anders. Weißt du, also ich denke nicht in dem Sinn, dass das Träumen der Realität so fern ist. Im Gegenteil, es ist ja Teil dieser Realität und es öffnet in dieser Realität andere Möglichkeitsräume. Und dadurch entstehen ja Werke. Und ich glaube manchmal, dass unsere Zeit auch daran krankt. An diesem Mangel an Imagination, den wir alle haben.
Die wir gar nicht mehr aufbringen müssen, weil wir sie bekommen oder warum?
Nee, wir bekommen ganz wenig davon, sondern die wir gar nicht aufbringen müssen, weil wir zugeballert werden mit Informationen, Bild, vermeintlich Dringlichem. Die Imagination, irgendjemand hat all das, was wir genießen, ja sich damit beschäftigt. Warum bauen wir heute so hässliche Städte? Weil niemand mehr imaginiert, weil alles billig sein muss. Weil wie träumst du alleine eine Stadt wie Barcelona zum Beispiel? Da hat man das in der Architektur letztlich, dass die kreative Kraft von deren Kunstszene gepaart mit deren Architekten, gepaart mit deren Wissenschaftlern, da sah man so ein kollektives Träumen und wie es sich dann letztlich sogar in der Architektur einer Stadt manifestiert. Also ich glaube, dass das Träumen die Voraussetzung ist für eine Zivilisation, die nach oben wachsen möchte, die sich irgendwie weiterentwickeln möchte. Und dass die Abwesenheit der Imaginationskraft ein Grund dafür ist, warum wir uns nur mit diesem Klein-Klein-Wahnsinn beschäftigen, weil uns teilweise die großen Ideen und die großen Träume fehlen. Und ich glaube jetzt als krude These, weil uns teilweise auch die Langeweile fehlt.
Ja, das glaube ich
auch. Weil du heute eben gar nicht mehr diesen langen Raum hast, wo du mal früher, ich bin 6-7 Stunden am Tag spazieren gegangen. Ich war 6-7 Stunden am Tag spazieren, so Robert Walser lesen, dann ging er spazieren von der Schweiz nach Deutschland, dann musste ich auch spazieren. Und dieses Spazieren war tun genug, weil man hatte ja kein Handy. Ja, denn man las irgendwie einen Satz oder eine halbe Seite und konnte darüber sechs Stunden spazieren.
Aber dann warst du dir selbst überlassen. Und das ist ja eine
Man ist
Sache,
ja immer sich selbst überlassen.
Naja, mehr oder weniger. Also eben, genau, Ablenkung, beziehungsweise die...
Ja, aber wenn alle auf ihr Handy gucken und am Ende des Tages sehen, wie viele Stunden in ihre Bildschirmzeit gingen und dann nicht eine Identitätskrise haben, dann frage ich mich halt, ob wir kapiert haben, dass wir sterblich sind. Weißt du, also wir nehmen das alles so hin und verschwenden unsere eigene Zeit. Ich tue das genauso und gleichzeitig denke ich, hey, ich habe jetzt, sagen wir mal, wenn es gut läuft, XY Jahre auf Erden und da hätte ich halt in diesen 5 Stunden lieber etwas geträumt und meistens aus diesen Träumen entstehen ja Dinge. Das ist ja die Imagination entwickelt ja in uns, ich würde sagen, Eros, Lebenskraft, Lebensenergie.
Dass Eros kommt. An erster Stelle.
Eros an erster Stelle, ja. Ich glaube, es entsteht dann ein Zug, eine Anziehung zu Dingen, die man imaginiert. Etwas noch nicht Vorhandenes, zu dem man möchte. Und dadurch entsteht ja die Wirkmacht, die Kraft, die Energie, das Schaffen. Ja, und ich würde sagen, das Träumen, so wie ich es als Mädchen praktiziert habe, war tatsächlich noch mehr ein Wegträumen, aber auch aus dem, ich meine, als ich dann im Studium schon war, im ersten Semester hatte ich Kisten voller Bücher, weil ich ja aus diesem Wegträumen Geschichten dann kreiert hatte. Das heißt, du träumst dich ja nie einfach weg, du träumst dich in eine andere Welt. Und diese andere Welt ist aber Teil der Welt, in der wir leben. Und sie kann sie verändern.
Alanis Morissette hast du mitgebracht. You Oughta Know. Wofür steht dieses Lied in deinem Leben? Ach, guck mal, und wir haben auch Djibouti noch gar nicht erzählt oder erklärt, oder?
Djibouti ist ein Künstler, den ich sehr geliebt habe aus Kroatien, den ich aber auf ungewöhnlichen Wegen kennengelernt habe. Und das war so einer, der in Dalmatien, in Split, nachts immer auf seinem Motorrad an der Ampel stand und alle fragten sich, was ist mit dem? Und dann schrieb er diese schönen Lieder. Es war so eine mystische Figur in der Stadt.
Wie, er ist nicht losgefahren, wenn grün war oder was?
Er fuhr nachts mit seinem Motorrad durch die Stadt. Also es wurde behauptet, dass ihn seine große Liebe verlassen hatte und er würde so der Lonely Warrior bleiben auf seinem Motorrad und diese wunderschönen Lieder für die Nation schreiben, so ungefähr. Und ich stand einmal nachts an der Ampel, da stand er auch auf diesem Motorrad mit diesen schönen langen Haaren und er hatte meistens so ganz romantische Songs und irgendwann kam dieses Album und dieses Album war vermutlich nach dieser zerbrochenen Liebe und in diesem Album hat er die Wurzeln seiner Eltern entdeckt. Also er ging und hat tatsächlich in diesem Dialekt von Kroatisch, Divi ist ein Dialekt, in dem sein Vater gesprochen hat, ein dalmatinischer Dialekt und da gab es wunderschöne alte Lieder, in denen Feen besungen wurden, in Wäldern und er hat dieses ganze Wissen seines Vaters vor allem, der hat damit viel zu tun gehabt, in Musik übersetzt, die für heute erlebbar war. Also plötzlich kam diese ganze Tradition, die er über Sprache, über seinen Vater, ein Dialekt, den eigentlich nur noch die alten Eltern in den Dörfern sprachen, hat er zu Popmusik gemacht und sehr erfolgreich. Und alle plötzlich, die jungen Generationen, sangen seine Lieder. Und man verstand, dass du letztlich die Kraft nur entwickelst, wenn du weißt, wie du aus der Tradition etwas, ein Hybrid baust, das in der Gegenwart noch genauso lebt. Also dann beginnt die große Kraft, die große Wucht. Und da kam er raus aus dieser Melancholie, aus dieser Weltflucht. Und deswegen habe ich dieses Lied mitgebracht, weil ich glaube, dass die Kraft oder das, was in uns aufblüht, dann passiert, wenn wir verstehen, wie wir Tradition in Gegenwart packen.
Ich würde sagen, Alanis spielen wir jetzt mal und danach hören wir uns die Geschichte von Alanis an, weil das muss jetzt erstmal sacken, was du erzählt hast. Okay.
I want you to know I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater?
Jagoda Marinic, die Journalistin und Autorin, ist heute hier zu Gast. Die Geschichte zu Alanis Morissette und dem Song, den wir gerade gehört haben. Geht wie?
Ich habe dir ja heute witzigerweise einen Moment geschickt auf der Bühne, in dem Pink.
Über Instagram, genau.
In dem Pink ein Konzert machte und dieses You Ought to Know sang und Alanis Morissette war mit dir auf der Bühne. Und es war tatsächlich, ich wusste, Alanis Morissette muss in dieses Gespräch, weil Alanis für mich damals alles war, was ich dachte, wir Frauen nicht sein sollten oder wir jungen Mädchen nicht sein sollten. Weil sie war für mich dieses überbordende, ich bin zu viel, ich bin da und es ist gut so. Und es geht mich eigentlich überhaupt nichts an, ob es gut ist. Ich bin da, ich mut mich zu. Ja, und you ought to know. Und ne? Und das war dieses so, alle meine Gefühle, meine Trauer, meine Wut, meine Verzweiflung, meine Rachelust. Und dann habe ich überlegt, welches Lied von ihr hätte ja fast jedes sein können. Sie war in diesem, ja, in dieser Zeit für mich, war sie für mich die Befreiung von diesen ganzen Hollywood-Bildern, die so eindimensionale Frauenrollen waren. Entweder waren wir schön oder ganz stark oder Kriegerinnen oder Göttinnen oder irgendwas dazwischen. Und sie war für mich so menschlich, so ich bin eine Frau und ich habe alle Gefühle. Und You Ought to Know fand ich am befreiendsten damals. Und deswegen fand ich so wunderbar, das Pink, das sie jetzt auch auf der Bühne hatte. Weil da war die Rachelust, aber nicht so Elektra oder so mythisch, sondern auch wieder in dieser ganzen Fragilität, wenn man auf diesem Schulhof liebt und Dinge funktionieren oder funktionieren nicht und immer guckt der ganze Schulhof zu. Und sie singt in diesem Lied dieses You Ought to Know. Weißt du, so, that I'm, ich liebte schon, wie sie sagte, diese Unverschämtheit ihrer Rachelust, ja, die, dass sie nicht akzeptieren kann, dass er einfach eine neue wählt, wo er doch ihr versprochen hat, dass er sie für immer lieben will. Also sowas ganz, was man heute sagt, so naiv, natürlich weißt du doch, dass Lieben enden. Und sie war so, scheißegal, ob sie enden, ich mach daraus meinen Song, denn er hat mir versprochen, mich für immer zu lieben. Und sich das so zuzumuten und das so schön klingend und so stark klingend. Und dann diese Haare, dann diese Fragilität bei gleichzeitiger Stärke, das hat mich an ihr fasziniert. Und an dieser Szene, is she perverted like me? Would she talk eloquently? Would she go down on you in a theater? Also dieses alles auszusprechen, von dem man meint, ich schreibe es nicht mal nicht in mein Tagebuch, damit es morgen nicht irgendwer findet. Und sie hat daraus einfach Songs gemacht. Und ich glaube, sie ist eine der unterschätztesten Figuren der weiblichen Befreiung der letzten 20 Jahre. Und ich hätte ihr manchmal einen Erfolg von Beyoncé gewünscht, so weil die Wucht ihrer Musik und die Glaubwürdigkeit dieser Künstlerpersönlichkeit, das hat mich immer berührt, bis hin zu, als sie dann später kam mit Thank You India. Mhm. Also diese völlige Demut und Dankbarkeit und Weichheit und all diese Prozesse irgendwie teilen zu können durch ihre Musik. Und ohne sie wüsste ich nicht, wie ich, glaube ich, viele diese Gefühle als Teenager irgendwie normal gefunden hätte überhaupt.
Interessant, also es ist eine Zeit, über die du nicht so gerne reden möchtest, aber vielleicht gibst du mir ein Stichwort. Erstens, hast du Tagebuch geschrieben, weil du es eben gerade erwähnt hast?
Hab ich.
Gibt es die noch?
Ja.
Hast du da jemals reingeguckt? Also weißt du, wer du warst?
Ich habe jeden Tag Tagebuch geführt, wirklich so ständig, und zwar mehrere Tagebücher.
Also, wie parallel zueinander?
Ja. Ich hab ein Ereignistagebuch geführt. Ich habe ein, welche Filme gucke ich, welche Musik höre ich, welche. Also ich habe quasi verschiedene Dinge. Also ich habe eigentlich mein eigenes Feuilleton geführt, habe ich im Nachhinein gedacht. Und ich habe das alles nicht gewusst, weil ich habe es tatsächlich nie angerührt, weil ich mir dachte, es wäre ganz schrecklich, sich zu lesen. Ganz, ganz schrecklich. Und weil ich dann an einem neuen Buch saß oder sitze und ich dachte, ich will wissen, wer dieses Tagebuch geschrieben hat oder wer die war, die dieses Tagebuch geschrieben hat, habe ich letztlich vor 2 Jahren angefangen, diese Tagebücher zu lesen. Und ich war völlig fertig. Also das war für mich Religion. Also ich musste jeden Tag, weil ich hatte so, ich machte diese Kisten auf und da war 1991 oder alle. Und dann 3. Ich so, wieso gibt es ein 3 von? Also ich wusste auch nichts mehr. Aber ich habe wirklich, ja, da meine eigene kleine Zeitung produziert und dann eben ein Tagebuch, wo nur was ich tue, also ein bisschen wie Franklin, das getan, minutiös, und dann was im Weltgeschehen, also wo, wenn der Irakkrieg beginnt, also wirklich Protokoll der Weltereignisse und Protokoll der Alltagsereignisse. Und dann habe ich das dritte Protokoll, was war das? Also da habe ich dann geschrieben, was ich fühle. Also das habe ich nicht vermischt, das war wirklich wie Zeitung, obwohl ich von Zeitung damals keine Ahnung hatte. Ich wollte quasi Kommentar und Fakten nicht mischen. Also ich habe das komplett.
Das ist wirklich abgefahren. Das ist wirklich abgefahren. Das habe ich noch nie gehört, dass ein Mensch das gemacht hat. Das finde ich wirklich interessant. Du hast im Grunde wirklich deine eigene Zeitung, ja.
Ja, ich habe irgendwie alles, ich habe auch wirklich, dass jeder hört zu, und das wollte ich damals, dass das bestellt wird, Fernsehzeitung, damit ich alles, was ich sehe, ausschneiden kann. Dann habe ich auch Kritiken dann dazu gesucht und ausgeschrieben und habe dann daneben geschrieben, ob ich die Kritiken gut oder schlecht finde. Und also ich war sehr beschäftigt mit der Produktion meiner eigenen Tagebücher.
Das
weiß ich aber erst seit 2 Jahren.
Wirklich beeindruckend. Okay, gut. Musik. Ach nee, weißt du was? Nee, erstmal muss jetzt hier, ich habe diese ganzen Zettel vorbereitet. Du musst erstmal nochmal ziehen.
Ich muss nochmal ziehen.
Ja, natürlich, mindestens einmal.
Ich muss nochmal ziehen, damit du.
Was steht da drauf?
Ein schlimmes Erlebnis mit Schnaps. Ich habe kein einziges schlimmes Erlebnis mit Schnaps, weil Schnaps ist der einzige Alkohol, den ich vortrefflich vertrage.
Oh,
ja.
Der Satz geht aus mit nie trinke. Aber
nein, ich bin leidenschaftliche Schnapstrinkerin und ich vertrage wirklich jeden Schnaps, während ich schon bei einem Ansehen eines halben Glases Wein sofort überfordert sein kann.
Nein,
kann ich jeden Mann mit Schnaps unter den Tisch trinken und bin nicht einmal angetrunken. Ich verstehe nicht, was mein Blut mit Schnaps macht. Aber Schnaps kann ich sozusagen. Wie wild, da gibt es sogar eine Geschichte dazu, dass eine mal gesagt hat, ich hätte Paprika. In Österreich hatten wir so ein Stipendium mit anderen Autoren und sie schrieb eine Geschichte, dass ich in diesem Gasthaus alle Paprika und merkwürdigsten Schnäpse getrunken hätte. Und es schien ja nichts auszumachen, als würde sie das jeden Tag tun. Dabei trinke ich ganz selten, aber Schnaps vertrage ich.
Aber es ist in interessanterweise der erste Zettel, den du zerreißt.
Was sagt Freud dazu? Weil er selbstverständlich war, weil Schnaps okay, mir nichts
dann
kann.
Dann musst du jetzt noch einen anderen Zettel ziehen. Noch einen
Zettel. Tradition. Tradition habe ich ja jetzt gerade schon erzählt. Tradition halte ich wichtig, nicht nur zu brechen, sondern nachdem man sie aufgebrochen hat, zu etwas anderem zu machen, das in der Gegenwart leben kann.
Es darf nicht das Alte bleiben, das parallel läuft, sondern es muss was Neues, es muss ein Hybrid werden.
Ich glaube, es ist halt vitaler, wenn wir uns die Dinge wirklich aneignen. Also wenn wir sie nicht so reproduzieren maschinell, dann wird es ja ganz schnell Folklore, was ja auch schön sein kann und ein Wert sein kann. Aber wenn du in der heutigen Zeit, warum sterben denn diese ganzen Traditionen aus? Ich frage mich immer, wenn ich irgendwo bin und dann heißt es, gab es tausende von Jahren, aber heute stirbt es aus, heute findet sich niemand mehr. Und mit diesem Djiboni-Lied wurde mir klar, es verschwindet, weil wir es nicht übersetzen. Weil wir sind heute ein so hybrides Zeitalter, wir sind mit so vielen Arten, unser Gehirn ist so komisch vernetzt inzwischen, dass es und die Aufgabe von allen, die Traditionen bewahren wollen, ist, diese Tradition irgendwie in die Jetztzeit zu bringen, damit es dann für die nächsten Generationen irgendein lustvolles Gefühl bringt, damit sie es am Leben halten wollen.
Das wirst du besser beantworten können als ich, weil du dich da, glaube ich, mehr mit auseinandersetzt. Ich versuche mir gerade vorzustellen, ich habe jetzt gerade so ein, als ich eben einen Song gesucht habe, du hast es mitbekommen, da war so eine Werbung vorgeschaltet. Wann waren Sie das letzte Mal in Tansania? Irgend so ein YouTube-Video. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ja, auch das gehört ja für viele dazu. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel afrikanischer Staaten, wenn die da hinfahren und dann sagen sie, ja, dann haben wir eine Safari gemacht und dann sind wir zum Stamm der sowieso gefahren und dann sieht man Fotos, Stammestänze und so weiter. Und du weißt eben auch nicht, ist das jetzt diese Art von Schauspiel, eine zur Schau getragene, für den Tourismus am Leben erhaltene Art des Tanzes und der Kostüme und so weiter. Was durchaus ist, das will ich gar nicht werten. Ja? Also wenn man damit Geld verdienen kann, warum denn nicht? Oder möglicherweise auch noch eine Botschaft vermitteln kann. Aber ich frage mich gerade, ob das, was da war, wie man das dahingehend konservieren kann, dass es nicht zu sehr verwässert. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass spätestens seit der Digitalisierung das fast verschwinden muss, was da an Altem noch war, weil das die Welt so auf den Kopf gestellt hat, weil ich das Gefühl habe, wenn man jetzt, also das, was du als Tradition, wie du es eben gerade gesagt hast, in die Jetztzeit mitnimmt, ob man überhaupt noch erkennt, was davon übrig bleibt, wenn man sich das heutige Leben mit all seinen auch technischen Möglichkeiten anschaut. Weißt du, konnte ich mich verständlich machen?
Ja, ich glaube, im ersten Teil hast du geredet über die Möglichkeit von Authentizität angesichts von Massentourismus und die ist, glaube ich, fast unmöglich. Also das geht fast nicht, weil es gibt ja Leute in Venedig, die sagen, fotografiert uns nicht, wir trinken hier wirklich Wein. Also wir leben hier einfach, wir sind nicht eure Kulisse. Oder in einer anderen Stadt hat ein Laden gesagt, Eintritt 5 €, wenn ihr nur guckt und nicht kauft, weil wir sind nicht hier, um nur angegafft zu werden. Das ist weg und ich das führt jetzt zu weit, aber ich bin ganz fest überzeugt, dass ich bewundere Historiker und ich glaube, dass wir ohne historisches Wissen, das ist jetzt nicht nur politisch, sondern auch menschlich, ohne Tradition und woher wir kommen, in eine Art Wahnsinn geraten, den wir nicht mehr kontrollieren können. Ich halte es für eine ganz wichtige Aufgabe, Traditionen in welcher Form auch immer weiterzugeben. Und das heißt nicht, dass man dann in der nächsten, dass die Digitalisierung, also die Idee, die Digitalisierung würde das Analoge ablösen, ist ja Blödsinn. Das wird ja immer parallel auch laufen. Du wirst ja immer noch das Leben haben ohne das Digitale. Und ich glaube, dass die Beziehung Großeltern und Enkel viel wichtiger ist, als wir denken. Und dass ich schon, ja, also das führt jetzt wirklich zu weit, aber
Vor allen Dingen merke ich gerade, es fällt mir jetzt gerade ein, dass wir auch den Aspekt negativer Traditionen da gar nicht reinnehmen. Wenn wir jetzt sowas wie Beschneidung zum Beispiel nehmen, ja? Oder ja. Das darf ja nicht, da kann
aber
man ja auch nicht sagen,
eine Gesellschaft erneuert sich. Also da würde ich sagen, das ist ja auch eine, wo man dann, und aber ja.
Also Genitalverstümmelung, darauf wollte ich hinaus, ne? Also so, das ist so, dass da wird man jetzt auch nicht.
Ja, aber das, ich meine, ja, ich wollte jetzt auch nicht in die, ich will auch nicht immer, merke ich, in diese ganzen umkämpften Themen. Weißt du, ist ja ein Grund, warum es uns schwerfällt, bei allem, worüber wir reden, haben wir hier wirklich manchmal die Tendenz, jetzt reden wir über Tradition, dann müssen wir aber auch gleich erwähnen, dass es da 15 problematische gibt. Und zum Beispiel bei UNESCO, immateriellem Kulturerbe, gibt es auch ganz viel Kritik, weil viele Traditionen schließen ja Frauen vom aus. Mhm. Ja, also wir problematisieren ganz gerne, aber manchmal, denke ich, kennen wir uns in der Materie noch gar nicht aus, bevor wir problematisieren. Also ich denke, dass wenn man eine Tradition kennt und sie dann verwirft, ist es ja auch gut. Aber es war ein bisschen wie im Studium, wenn die Professoren gesagt haben, ihr wollt das Werk vernichten, bevor ihr es verstanden habt. Oder ihr wollt etwas zerstören, bevor ihr wisst, was drinsteht. Mhm. Und dass ich heute manchmal den Eindruck habe, wir sind alle schon sofort drüber, uns über etwas zu beugen und sagen, das nicht. Aber in die Tiefe einer Sache zu gehen und zu verstehen, wie komplex sie eigentlich ist und dass es dann gar nicht mehr so leicht ist. Und dass ich glaube, dass das ein Wert ist, den man schon verteidigen muss heutzutage. Das sehe ich schon, weil wir sonst einfach zu schnell uns in diese, wir sind dann die großen Götter, die urteilen. Ne? Am Ende ist es wie Babylon, wir wollen alle hoch auf den Turm und irgendwas wissen und jeder will reden in seiner Sprache und irgendwas verkünden und ich glaube, das geht dann ganz schnell schief.
Destiny's Child hast du mitgebracht mit Survivor. Toller Text, ist so ähnlich wie Alanis Morissette, dass man sagen kann, okay, hör es dir an, mach dir die Mühe, es zu übersetzen. Nimm da was mit raus. Warum dieses Lied?
Weil das tatsächlich ein Lied ist, das für mich die ganze Kraft wiederum, ich glaube, ich habe ganz viel, viel Energie gebraucht, um herauszufinden, wie wir eigentlich kraftvoll sein können, überhaupt als Frauen in dieser Gesellschaft. Also nicht böse gemeint, aber es gab immer Bilder von Frauen, die mich zumindest nicht befriedigt haben. Und als ich dieses Lied Survivor gehört habe von damals Destiny's Child, so heute ist ja Beyoncé bekannt, das kam ja mit Bootylicious, ne, so dieses Selbstbewusstsein, ich bin eine Frau und ich habe einen runden Körper und der ist genauso okay, ich muss nicht Twiggy sein. Dann kam Survivor, I'm a survivor, not a forgiver. Das hatte für mich diesen Moment, in dem ich breche mit dem Mythos der weiblichen Aufopferung, weißt du? Du hast die Madonna, die Frau, die irgendwie alles ertragen kann, die dann kommt und großherzig vergibt, die Söhne, die man immer kommen lässt, wenn sie, also ich hatte den Eindruck, dass dieses Survivor war auch so eine Kraft von Frauen zu sagen, ich lebe in einer Gesellschaft, die hat mir nichts geschenkt. I'm a survivor. Ich bin nicht hier, um jetzt für dich irgendwie zu sagen, ist okay, warum du mich hier unterdrückst, ist okay, warum du mir nicht den Platz gibst, den ich mir eigentlich durch meine Arbeit verdienen wollte. Und da merkte ich auch, dass bei der Suche nach diesem Lied, dass schwarze Frauen in meiner Kindheit eigentlich die Figuren waren in den Medien, über die ich auch mein Selbstbewusstsein als Tochter von Einwanderern in der deutschen Gesellschaft definiert habe. Also wen liebte ich? Die Huxtable Show ist heute verrufen, aber ich liebte Lisa Bonet, ich liebte auch die Frau von Bill Cosby, ne, Claire, und dann Erykah Badu. Also die, ich glaube, dass tatsächlich ohne die Musik, ohne die solche Songs wie Survivor, und wir haben in Deutschland sehr wenige Frauen, die diesen Mythos hatten von wir sind die Aufsteigerfrauen, ne? Wir sind aufgestiegen, wir sind die self-made women, wir stehen da und hier ist unsere Kraft und sorry, wenn es dir zu viel ist und den Platz brauche ich jetzt aber. Dieses so, ja, und Beyoncé, die ist die Göttin dieser Haltung irgendwo, ne? Zu sagen, wenn du mir wehtust, ich muss dir nicht verzeihen, ich bin Survivor. Ich habe so viel gemacht. Es ist jetzt nicht mein Job, mich um deine Gefühle zu kümmern. Und ich hatte ja auch lange überlegt, ob ich Sade mitbringe oder sie, weil Sade das Gegenteil ist, die verzeiht und sagt, Love is stronger than pride. Ich finde beides sehr weiblich, sehr, sehr viel von Frau sein. Aber ich würde sagen, dass mir die ganze Kultur rund um Destiny's Child und diese Hip-Hop-Frauen sehr viel Kraft gegeben hat in Jahren, in denen ich sie brauchte.
Jaguda Marinic ist heute zu Gast. Sie haben sie bestimmt schon gehört als, ich weiß gar nicht, Springerin für Apokalypse und Filterkaffee, den Podcast beispielsweise. Nee, Springerin, du hast einen festen Tag donnerstags?
Wir haben ja inzwischen ein Team da und sind jeder, es gibt verschiedene Tage und ich habe inzwischen den Freitag.
Den Freitag, okay. Und du hast deinen eigenen Podcast Freiheit Deluxe. der ist mal auf 15 Episoden, glaube ich, angelegt worden und ist aber so erfolgreich gelaufen und was großartige Gäste da alle zwei Wochen und man kann sich dieses ganze Archiv auch jederzeit streamen, anhören. Das macht wirklich Spaß, hätte ich fast gesagt, aber klüger möchte ich noch hinzufügen. Du hast ein neues Buch geschrieben, Sanfte Radikalität. Ich weiß nicht, ob die Idee vorher schon da war oder ob die in dem Moment entstanden ist. Du hast eine Keynote zur diesjährigen Republika gehalten und hast da die Hauptpunkte dieses Buches vorgetragen. Und das war schön zu sehen, fand ich. Man kann sich das auch im Netz noch anschauen, wie du das Auditorium, man spürte förmlich, dass die Temperatur minütlich anstieg. Also so, dass die Leute immer konzentrierter und immer begeisterter wurden und immer mehr bei diesen Themen waren. Diese sanfte Radikalität, was verstehst du darunter?
Ich verstehe darunter den bedingungslosen Kampf um die Werte. Also, dass man radikal ist, wenn es darum geht zu sagen, Menschenrechte sind ein Wert, an dem ich nicht, von dem ich nicht ablassen würde.
Können wir Radikalität kurz klären? Weil Radikalität ist sehr gewaltvoll assoziiert heutzutage.
Ja, teilweise. Ich glaube, die meisten Menschen, die Radikalität, ja, wenn wir über Radikalität, heißt ja nur von der Wurzel aus. Mhm. Und die meisten, die versucht haben, in den letzten Jahren mit Radikalität zu arbeiten, haben das auch gut gemeint und meinen, wir wollen die Probleme an der Wurzel packen. Wir wollen radikal progressiv, radikal neu, radikal wie auch immer. Dann gibt es natürlich Radikale, die man assoziiert, die Molotow-Cocktails werfen, aber das meinte ich nicht.
Oder rechtsradikal.
Ja, ich meinte tatsächlich gesellschaftlich arbeitende Menschen, die überlegen, in welcher Demokratie leben wir. Und die viele radikale Ideen hatten, von denen auch viele dachten, der wichtigste Motor, um diese Ideen in unsere Gesellschaft zu bringen, ist Wut. Und ich kann mit Wut letztlich etwas auslösen, weil ich die Dinge in Bewegung bringe. Und Radikalität war für mich nicht negativ besetzt in dem Sinn. Aber ich habe gemerkt, du kannst trotzdem auch im besten Wunsch und im besten Vorhaben, etwas zu verändern von der Wurzel aus, dich radikalisieren. Weil die Widerstände in einer Gesellschaft, die so groß und so stabil ist wie unsere, natürlich groß sind. Du kannst immer gegen die Wand laufen und jedes Mal ein Stück radikaler werden. Das heißt, sanfte Radikalität ist die Frage, wie können wir in einer besseren Gesellschaft leben, für eine gerechtere Gesellschaft kämpfen und dabei selber innen nicht verhärten, sondern sanft bleiben. Und wie können wir das, worum wir ringen, was wir weitergeben möchten, vielleicht als Wert, über den Menschen zumindest nachdenken könnten, auf eine Art und Weise vermitteln, dass wir nicht eine radikale Position einnehmen, eine Identität. Ich bin nicht nur Tochter von migrantischen Einwanderern, ich bin auch Schriftstellerin, ich bin auch jemand, der im Ausland studiert. Also ich bin immer viele. Und wie gehe ich mit meiner eigenen Flüssigkeit und Weichheit um? Und wie bringe ich das in eine Gesellschaft, die diese Weichheit gerade sehr bräuchte, weil so viele unterschiedliche Dinge um Aufmerksamkeit ringen?
Diese Sanftheit, die du propagierst, wird ja sehr häufig als Nachgiebigkeit interpretiert. Und das ist so eine Sache, die jetzt, wie du sagst, momentan möglicherweise als Schwäche dir ausgelegt wird. Also jetzt nicht dir als Person, aber dieses Stille, dieses möglicherweise eben Sanftmütige muss ja auch erstmal so gesehen und gehört und interpretiert werden.
Ja, ich bin dir fast dankbar, dass du das sagst, weil das wirklich viele denken und weil mich das schockiert, weil viele, also die es auch gut meinen, sagen, ja, aber sanft erreicht man doch nichts. Und ich habe genau deswegen, habe ich in diesem Buch auch eingewoben, wie ich in Heidelberg in 10 Jahren mit sanfter Radikalität sehr viel erreicht habe. Ich bin in Institutionen und habe gewusst, wenn ich jetzt hier die Radikale gebe, die immer Recht hat und immer weiß, wer der Rassist ist und wer nicht und wer wie böse ist, während ich doch nur Gutes will, werde ich dieses Projekt in 2 Jahren in die Schublade legen und alle Menschen, die sich was erhofft haben, werden ohne dieses Projekt dastehen und es auch nie wieder machen dürfen. Das heißt, für mich war eher klar, je sanfter ich bin, desto möglicher wird dieses Projekt. Und heute steht da ein Haus mit über Tausenden von Quadratmetern. Die Einwanderungsbehörde ist eine Willkommensbehörde geworden, arbeitet an der Art und Weise, wie sie Bürokratie anders machen kann, was ja auch schon gerade für Deutschland ein anderer Weg ist. Es gibt ein Kulturzentrum mit 100 NGOs, die dort ihre Arbeit machen können. Also ich habe mit dieser sanften Radikalität am Ende das erreicht, was mal der Marsch durch die Institutionen war.
Kann man das auch mit Diplomatie verwechseln?
Ja, weil Diplomatie ist ja letztlich auf dem politischen Parkett mit Spielregeln, an die wir uns halten müssen, damit was gelingt. Aber die meisten, glaube ich, die jetzt nicht in die Politik gehen, die gehen ja in die Gesellschaft, und unsere Demokratie ist ein Ideenwettbewerb. Wir gehen da rein. Und die Frage ist, wenn ich dich jetzt anschreie, liebe Bettina, weil du hast gerade einen Fehler gemacht und mich verletzt, und dann gehst du bitte in meinen Workshop und ich mache mal ein Training, damit du weißt, wie du nächstes Mal reden musst. Klar, können wir machen. So machen wir es auch schon seit Jahren. Ich frage mich, will ich dann in diese Rolle derer, die dir dauernd sagt, du bist falsch, du machst es nicht gut, oder will ich dir Angebote machen? Will ich versuchen, und es hat auch ganz viel zu tun damit, dass ich, wenn ich Interviews von Gloria Steinem gehört habe, warum hat sie mich überzeugt? Weil sie selber gesagt hat, ich lasse mich nicht verführen zu der Härte, die ich ja eigentlich aus der Welt schaffen möchte.
Du hast, ich würde das jetzt normalerweise so nicht sagen, weil ich das Wort ist mir ein bisschen suspekt, weiblich. Ja, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Also je älter ich werde, desto weniger verstehe ich, was das eigentlich bedeutet. Du hast es vorhin benutzt, und da könnten wir jetzt nochmal 2 Stunden wahrscheinlich einen Exkurs unternehmen. Es sei denn, es fällt dir leicht zu definieren, was du eigentlich meinst mit weiblich. Denn ich würde jetzt sagen, durch dieses Wort ein bisschen provoziert, ist das ein typisch weiblicher Weg in einer Zeit, in der das Patriarchat noch ziemlich deutlich sagt, wo es lang geht, zu sagen, okay, ich bleibe beharrlich dran und diplomatisch, und nach 10 Jahren oder nach 5 Jahren oder auch nach 2 Jahren bin ich dann am Ziel.
Also wenn ich jetzt mit der Bibel kommen darf, würde ich sagen, Jesus war ein recht sanfter Charakter. Also ich glaube nicht, dass das Sanftmut an sich weiblich ist. Ich kenne sehr viele Männer, die einen sehr sanften Charakter hatten, und das Patriarchat ist nicht sanft. Nur ob ich, das ist ja auch die Kritik, wenn ich anfange, in die Strukturen zu gehen und dann letztlich härter bin als letztlich das Patriarchat, das ich eigentlich bekämpfen wollte, weil ich sage, im Patriarchat überlebe ich nur so, habe ich dann letztlich das Patriarchat verstärkt und verlängert und ihm mehr Macht gegeben, oder bin ich rein und habe gesagt, ich will hier versuchen, in einem anderen Aggregatzustand zu existieren, damit dieses Patriarchat in dieser Härte schwächer wird. Und ich hatte mal jemand kennengelernt, der sich mit Kampfsport beschäftigt, und der dann gesagt hat, wenn du dich verteidigst, wie verteidigst du dich denn? Also der hat, ne? Und dann weiß ich, naja, so, ne? Und dann meint er so, nein, du verteidigst dich so, dass du nachgibst, weil dann trifft dich der Schlag des anderen nicht. Und am stärksten bist du, wenn du bist wie Wasser. Weil wer kann denn Wasser schlagen? Weißt du, wenn wir lernen, wenn der andere schlägt, dann reagiere ich nicht mit der Härte, sondern mit meiner Nachgiebigkeit, weil ich um meine Kraft weiß. Und dieses, das kannst du wirklich auch im Kampfsport dann üben. Also wenn dich jemand triffst und du bist ihm hart entgegen, dann hast du natürlich den Aufprall. Also physisch ist es ja manchmal als Bild leichter. Wenn du aber nachgibst und dann verebbt sein Schlag und du kannst den nächsten Moment bestimmen. Und dieses in die Position zu kommen, dass du wieder definieren kannst und nicht nur einem Schlag ausweichst, einer Gewalt ausweichst. Und ich glaube, das ist, wo wir gerade gesellschaftlich sind. Die Rechtsextremen und die Rechten, die kommen, hauen irgendwas rein. Es ist meistens ein gewaltvoller Diskurs gegen irgendeine Gruppe. Und dann meinen es alle gut, aber sie gehen nur auf diesen Schlag ein. Und die Rechten freuen sich dumm und dämlich, weil sie haben uns hier fest. Wir krallen in ihrem Kampf. Wir sind da drin. Und ich sag einfach, lass mich doch mal hier kurz wie Wasser hier raus. Und jetzt stehe ich hier hin und jetzt habe ich neu das Wort. Lass mich mal reden. Ich habe ganz andere Ideen als deine. Und mit meinen habe ich ein paar Sachen vor, und lass mich die mal präsentieren. Und das ist ja der demokratische öffentliche Raum, den wir haben. Nur im Moment kommen wir gar nicht mehr dahin, dass ich diese Ideen präsentieren kann, weil wir sind in diesem Kampf verheddert. Und ich sage Sanftmut, aber das meine ich nicht männlich oder weiblich. Im Gegenteil, das ist jedem offen. Und ich glaube schon, dass es gewisse Sachen, aber da gibt es eine riesen Gender, darüber habe ich, also ja, für mich ist Weiblichkeit schon was, worüber ich viel nachdenke, und es gibt's für mich auch, und für mich so, oder für, ich nähere mich dem schon, aber ich verstehe auch, dass man es auflösen kann. Ich kann auch in diesem Bereich, aber ich meine es wirklich gesellschaftlich, dass ich denke, dass wir mit Sanftmut im Sinne des innerlich Weichbleibens rausgehen aus diesem harten Kampf und dann wieder eigene Räume öffnen. Das kann unsere Demokratie noch, aber wenn wir uns mit denen verkämpfen, werden wir es nicht können.
Wenn du Ärztin wärst und unsere Demokratiepatientin, also die käme jetzt in die Praxis, wie würde denn deine Diagnose lauten?
Es gibt keine Ärzte für Demokratie. Das musst du selber machen. Ich würde einfach sagen, du musst in dem Fall raus und machen. Und dich bei niemand beschweren. Eine ganz große Sache ist diese
Die Politiker sind schuld, oder die Gesellschaft, oder
Wir haben leider ein, man sagt gerne, die Alltagshypnose. Also das, worin wir uns redend hineinhypnotisieren, ist eine konstante Beschwerdearie. Du kannst hier auf der Straße mit egal wem dich hinstellen und der gemeinsame Nenner wird, dass man etwas…
Die da oben.
Oder die da drüben oder der da vorhin oder dieses Auto oder dieser Regen oder diese Idioten. Ne? Also es ist natürlich schön auch mal sich auszukotzen, wenn man das so heißt. Also, aber es ist wichtig, dass man mal irgendwann rauskommt aus dieser Dauerhypnose, in der man sich befindet, weil es die eigene Opferrolle verstärkt. Und ich wäre nie Ärztin für Demokratie, weil Demokratie genau diese Hierarchien nicht bräuchte. Ich würde dann sagen, sorry, ihr habt euch verlaufen, gibt keine Sprechstunde, ihr müsst die Agenda setzen, ihr müsst gucken und es geht darum, ihr geht da raus und ihr baut diese Welt und dass wir das irgendwie verstehen, dass wir sie machen und dass wir auch schuld sind, mitschuld sind, wenn es anderen gelingt, permanent eine Agenda zu setzen, die mit unseren Interessen gar nichts zu tun hat. Also ich kann ein Stück weit argumentieren, aber ich kann auch sagen, ich gehe jetzt mal raus und schaffe Mehrheiten für das Weltbild, an das ich glaube und da gibt es immer noch genug Menschen.
Okay.
Oder jetzt, ich mache was Konstruktives.
Ja, das jetzt hoffe ich, dass du das wenn du schon nicht Ärztin für Demokratie bist, dass du jetzt aber noch eine heilende Antwort gibst auf die Frage, ob es Antidemokraten gelingen wird, mit demokratischen Mitteln die Demokratie aus den Angeln zu heben. Wird es dahin kommen?
Nein.
Gut.
Ja, gut. Ich bin Cassandra. Das bin ich. Das bin ich bei dir. Und ich glaube, das werden wir ihnen nicht erlauben.
Gut. Bin ich beruhigt. Cat Power hast du mitgebracht. Noch so eine tolle Künstlerin, Frau mit einer ganz, ganz schönen Stimme und auch tollen Texten. Wie sind deine Gedanken und Assoziationen zu Cat Power?
Also Cat Power ist, apropos wieder träumen, dann schließen wir mit dem Träumen, was ich ja schön finde, war für mich eine der verträumtesten Künstlerinnen. Und sie war so verträumt, dass sie nicht mal ihr eigenes Publikum sich vorstellen konnte. Und es hat mich immer unglaublich fasziniert, dass du Kunst machst, die ja davon lebt, dass andere sie hören. Sie hat ja diese wunderbaren Lieder geschrieben, aber wenn sie auf die Bühne musste, ist sie durchgedreht. Also die Tatsache, dass Leute da sitzen und ihr zujubeln, war ihr einfach fremd. Sie konnte damit nicht umgehen. Sie hat dann sie war Alkoholikerin, sie hat dann vor diesen Aufführungen getrunken, sie hat manchmal ihr Publikum beschimpft. Und mich hat das sehr fasziniert, dass jemand etwas so Schönes in sich trägt, mit dieser unglaublichen Angst, es zu zeigen, den Menschen zu zeigen. Und das hat mich an ihr immer, ich kenne, glaube ich, kaum eine durchlässigere Sängerin, wo ich immer dachte, man guckt so bei jedem Atemzug, bei jeder Pause direkt rein in ihre ganzen Sehnsuchtsräume. Und ein Sehnsuchtsraum war ja, mit dieser Musik Menschen zu berühren. Und wenn sie auf die Bühne geht und es tun will, blockiert sie sich selbst. Und ich habe sie sozusagen als Figur schon geliebt, weil ich Menschen liebe, die eben nicht so stringent zu sich selbst kommen. Und sie ist ja zum Glück inzwischen, sie trinkt nicht mehr, sagen wir so. Und sie hat, glaube ich, ein bisschen Ruhe. Aber ich liebe dieses Once I Wanted to Be the Greatest, weil es auch wieder die, bisschen wie bei Freddie Mercury, dass wir als junge Menschen diese ganz, ganz großen Träume haben. Und was davon schaffen wir wirklich in die Welt zu bringen und welche Zerbrechlichkeiten das eigentlich in Menschen auslösen kann, dass sie was Schönes in sich tragen, wie verletzbar uns das machen kann. Weil man denkt immer, es ist ein Talent und wie toll. Und letztlich ist es aber auch eine unglaublich große Aufgabe.
So, wer mehr darüber wissen will, wie das vielleicht umzusetzen ist, der kaufe sich das Buch Sanfte Radikalität zwischen Hoffnung und Wandel, ganz frisch auf dem Markt, sozusagen gerade erst geboren worden. Dann war es das, liebe Jagoda. Also wer mehr von und über dich wissen will, der kaufe deine Bücher. Du hast auch zum Beispiel auch bei S. Fischer erschienen, ein Buch über She-Rose geschrieben. Neue Heldinnen braucht das Land. Also man kann einiges von dir finden und dir zuhören beim Gedanken vorstellen, aber auch beim Fragen stellen mit deinen Gästen. Vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst in der Hörbar und uns immerhin diesen persönlichen Blick gewährt hast, was die Musik deines Lebens angeht. Herzlichen Dank.
Danke dir für die Einladung in deine einmalige Hörbar-Rust. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar-Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.